Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag International. Im Studio für Sie ist auch heute Markéta Kachlíková. Ein heißes und ein eiskaltes Thema haben wir nun zu bieten. Das vergangene Jahr geht als das wärmste überhaupt in die tschechische Geschichte ein und schon zum 21. Mal sind Wissenschaftler der Masaryk-Universität in die Antarktis aufgebrochen, um dort zu forschen. Zu den beiden Themen erfahren Sie mehr in unserem Tagesecho. Im Anschluss daran lernen wir gemeinsam Tschechisch. Und im zweiten Teil der Sendung begegnen wir uns zusammen mit einem jungen Buchautor auf dessen Spurensuche am Fuße des Altvatergebirges. Bleiben Sie also dran. Zuerst aber das Neueste aus Tschechien.
Die Nachrichten.
Tschechien hat die Tätigkeit seiner Botschaft in Syrien wieder aufgenommen. Es sei dorthin unter anderem der Leiter der Abteilung zur Rückkehr, die sich um Syriens Angelegenheit gegenüber den USA kümmere, für die Tschechien in Damaskus als Schutzmacht fungiere. Das sagte Außenminister Jan Lipavský am Donnerstagabend im öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen. Tschechien zog Anfang Dezember, als das Regime von Bashar Assad zusammenbrach, das diplomatische Personal ab. Im politischen Dialog mit Syriens Führung ist die Tschechische Republik laut Lipavský vorsichtig. Nach Syrien seien technische Mitarbeiter zurückgekehrt, die für die Sicherheit zuständig seien, sowie der Abteilungsleiter, der für die USA zuständig sei, so der Außenminister. Er merkte an, er habe vor kurzem mit US-Außenminister Antony Blinken telefonisch gesprochen und ihm gesagt, dass Tschechien weiterhin Schutzmacht der USA in Syrien bleibe. Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel hat US-Präsident Joe Biden nach dem Anschlag in New Orleans kondoliert. Die Nachricht über das Blutvergießen habe ihn schockiert, schrieb Pavel in einem Kondolenzschreiben an Biden. Im Namen der tschechischen Bürger drückte der tschechische Präsident den Familien der Opfer ein tiefes Beileid aus und wünschte den Verletzten eine baldige Genesung. Bei einer Amokfahrt starben am Mittwoch in New Orleans mindestens 14 Menschen. Weitere 30 Personen wurden verletzt. Der Täter wurde von der Polizei erschossen. Präsident Petr Pavel schickte ein Kondolenztelegramm auch seinem montenegrinischen Amtskollegen Jakov Milatovic. In der Stadt Cetinje hat am Mittwoch ein bewaffneter Mann bei einem Amoklauf 12 Menschen, darunter 2 Kinder, getötet. Pavel schrieb, es tue ihm sehr leid, dass der Beginn des neuen Jahres in Montenegro von einer Tragödie überschattet worden sei, für die es keine Erklärung gebe. Die Präsidentenkanzlei informierte über das Kondolenzschreiben und das Telegramm auf ihrer Website. Die tschechische Wirtschaft ist im dritten Quartal 2024 im Jahresvergleich um 1,4% gewachsen. Im Vergleich mit dem vorhergehenden Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt um 0,5%. Das Statistikamt hat am Freitag aktualisierte Zahlen veröffentlicht. Für beide Zahlen verbesserten die Statistiker ihre frühere Schätzung um 0,1 Prozentpunkte. Laut den Daten des Statistikamtes war der Anstieg um 1,4% gegenüber dem Vorjahr die bedeutendste Stärkung der tschechischen Wirtschaft im Quartalsvergleich seit dem dritten Quartal 2022. Das tschechische Tennisteam hat zum ersten Mal in der Geschichte das Halbfinale des United Cup erreicht. Im Viertelfinale bezwangen die Tschechen auf dem Hartplatz in Sydney das Team Italiens. Den ersten Punkt gewann Karolina Muchová. Sie besiegte Jasmine Pauline mit 6:2 und 6:2. Tomáš Macháč setzte sich anschließend gegen Flavio Cobolli mit 6:1 und 6:2 durch. Im Halbfinale trifft das tschechische Team am Samstag auf die USA. Der tschechische Tennisspieler Jiří Lehečka hat das Halbfinale in Brisbane erreicht. Im Viertelfinale setzte er sich gegen Nicolas Jarry aus Chile mit 6:4 und 6:4 durch. Im Halbfinale trifft der 23-jährige Tscheche auf den Bulgaren Grigor Dimitrov. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. In Tschechien ist es am Samstag wolkig, in höheren Lagen gibt es Schneeschauer. Die Tageshöchsttemperatur liegen bei minus 3 und plus 2 Grad Celsius.
Das waren die Nachrichten mit Martina Schneibergová. Sie sind bei Radio Prag International. Es folgt unser Tagesecho. Das vergangene Jahr geht als das wärmste überhaupt in die tschechische Geschichte ein. 10,3 Grad Celsius wurden im Schnitt gemessen, so viel wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Doch angesichts des Klimawandels scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, dass der nächste Hitzerekord fällt. Ferdinand Hauser berichtet.
Seit 1961 wird in der Tschechoslowakei bzw. in Tschechien die Jahresdurchschnittstemperatur ermittelt. Am Donnerstag gaben die Meteorologen nun bekannt, dass 2024 ein neuer Rekordwert erreicht wurde. Denn im Schnitt wurden 10,3 Grad Celsius gemessen, womit auch zum ersten Mal die Marke von 10 Grad überschritten wurde. Ondraš Pribila leitet die Organisation Fakta o klimatu, also Fakten über das Klima. In den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks sagte er,
dass irgendeine magische Grenze überschritten wird, ist gar nicht so wichtig. Viel relevanter ist, dass es in Tschechien in jedem Jahrzehnt um ein Drittel Grad wärmer geworden ist. In den 1960er Jahren lag die Durchschnittstemperatur bei rund 7 Grad. 2000 wurde zum ersten Mal die Marke von 9 Grad überschritten und nun zum ersten Mal 10 Grad. Seit den 1960er Jahren ist es also um über 2 Grad wärmer geworden. Und das bekommen unser Ökosystem, wir Menschen und unsere Landwirtschaft zu spüren.
Das Jahr 2024 bedeutete, was die Temperatur anging, aber nicht nur mit Blick auf das vergangene Jahrhundert ein Rekord. Im mährischen Brünn wird seit 1800 das Wetter aufgezeichnet und nie war es so warm wie im vergangenen Jahr. Ähnlich an der Wetterstation im Prager Clementinum, die sogar schon seit 1775 in Betrieb und damit die älteste des Landes ist. 2024 ermittelte man dort eine Durchschnittstemperatur von 13,3 Grad. Das war ein halbes Grad mehr als in den bisherigen Rekordjahren 2018 und 2023. Noch vor dem Jahreswechsel hatten die Weltmeteorologiebehörde und der EU-Klimawandeldienst Copernicus die Prognose abgegeben, dass 2024 auch weltweit das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen sein wird. Und ein Ende des Klimawandels ist derzeit nicht in Sicht. Was bedeutet diese Entwicklung für Tschechien? Ondraš Pribila nennt im Interview zunächst eine der sichtbarsten Folgen.
Es gibt viel weniger Schnee. Die Bedingungen für weiße Weihnachten gab es hierzulande zuletzt 2008. Weniger Schnee oder solcher, der schnell taut, führt auch zu weniger Feuchtigkeit im Frühjahr.
Die Erwärmung um 2 Grad seit den 1960er Jahren würde zudem gewissermaßen bedeuten, dass das Land 300 Höhenmeter verloren habe, vergleicht Pribila.
Die Bäume, die früher auf Berggipfeln in einer Höhe von 900 Metern wuchsen, stehen jetzt den klimatischen Bedingungen, die 600 Metern entsprechen. Das bedeutet einen großen Wandel für das Ökosystem.
Zudem begünstigt der Klimawandel etwa die Vermehrung von Borkenkäfern, die die Wälder anfallen. Um CO2-Emissionen einzusparen und damit den Klimawandel aufzuhalten, können erneuerbare Energiequellen einen entscheidenden Beitrag leisten. Wie die Organisation Fakta o klimatu allerdings ermittelt hat, ist Tschechien in diesem Bereich im Vergleich mit den EU-Staaten sowie Großbritannien das Schlusslicht. Nirgendwo anders machen Wind- und Solarenergie sowie weitere nachhaltige Energiequellen einen derart niedrigen Anteil aus wie hierzulande. Aber warum?
Ich denke, das liegt daran, dass wir uns nie wirklich entschieden haben, diesen Weg einzuschlagen und zum Beispiel mehr Windkraftwerke und Solaranlagen zu bauen. Solarpaneele werden zwar mittlerweile häufiger installiert. In Sachen Windkraft sieht es in Tschechien aber weiterhin düster aus. Vermutlich liegt das an den langwierigen Genehmigungsprozessen. Wir haben nie die Bedingungen geschaffen, um diese Transformation bewerkstelligen zu können.
Ferdinand Hauser hat berichtet. Schon zum 21. Mal sind Wissenschaftler der Masaryk-Universität in die Antarktis aufgebrochen. Im Unterschied zu früheren Jahren werden diesmal jedoch gleich zwei Ziele angesteuert, von zwei unabhängigen Gruppen. Erneut stehen bei den Forschungen der Klimawandel und seine Folgen im Mittelpunkt, Aber nicht nur. Mehr nun von Telianza.
Das Schmelzen der Gletscher oder auch der Einfluss extremer Klimabedingungen auf Mikroben, Pflanzen und den menschlichen Körper. All diese Bereiche erforschen tschechische Wissenschaftler schon seit mehr als 2 Jahrzehnten. Dies geschieht im Rahmen des Antarktis-Programms der Masaryk-Universität in Brünn. Immer zu Jahresbeginn brechen die Fachleute ins ewige Eis auf der Südhalbkugel auf. In diesem Jahr sind aber erstmals 2 Gruppen jeweils an unterschiedlichen Orten dort stationiert. Pavel Kapler leitet das Forschungsprogramm und erläuterte in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Beide Orte sind sehr interessant, obwohl sie nur 180 Kilometer voneinander entfernt sind. Der eine Standort befindet sich auf der Insel Nelson Island und damit auf der Windseite der Antarktis, wo wir ein Camp im Terrain haben. Das andere Ziel ist die tschechische Johann Gregor Mendel Forschungsstation auf der James Ross Insel, die auf der windabgewandten Seite liegt.
Laut Kapler befinden sich beide Orte an den jeweiligen Enden des antarktischen Zirkumpolarstroms. Das ist die Meeresströmung, die den Kontinent vom Rest der Welt trennt. Gerade in diesen Randgebieten der Antarktis äußert sich der Klimawandel jedoch am stärksten.
Dabei zeigen sich an beiden Enden des Zirkumpolarstroms komplett unterschiedliche Wetterphänomene des Klimas. Gerade der Vergleich dieser beiden Randgebiete der Antarktis interessiert uns besonders, deswegen haben wir unsere diesjährige Expedition in 2 Teile geteilt.
Von den insgesamt 22 Mitgliedern, im Übrigen 7 Frauen und 15 Männern, sind 14 bereits am Neujahrstag zur Johann Gregor Mendel Polarstation aufgebrochen. Die restlichen 8 machen sich am 11. Januar auf die Reise zur sogenannten Echo-Nelson-Station. Auf der James-Ross-Insel wollen die Wissenschaftler ihre Beobachtungen der Gletscherschmelze fortsetzen. Doch es gibt auch ein nicht weniger beunruhigendes neues Phänomen zu beobachten.
Im vergangenen Jahr ist erstmals das hochinfektiöse Virus der Vogelgrippe in die Antarktis gelangt. Und das Team interessiert nun, ob und wie das Virus außerhalb der Wirtstiere, also in der Luft, im Boden und im Wasser, überleben kann.
Zum Team gehören auch Mikrobiologen, die nach bisher nicht gekanntem Leben forschen. Dabei hätten sie den Nutzen für die Medizin oder die Industrie im Blick, sagt Kapler.
Wir versuchen, neue Mikroorganismen zu finden, die als Grundlage dienen könnten, zum Beispiel für die Entwicklung neuer Antibiotika, neuer kosmetischer Produkte oder für die Lösung unseres Problems mit dem Plastikmüll. Denn man geht davon aus, dass sich Mikroorganismen aus dieser nährstoffarmen Umgebung gerade dafür nutzen ließen, Kunststoffe zu zersetzen.
Wie jedes Jahr begleiten zudem Mediziner die Expedition. Es sind Ärzte des Universitätskrankenhauses in Ostrau. Sie kümmern sich dabei natürlich um das Wohl der Wissenschaftler, untersuchen aber auch die größeren Zusammenhänge.
Unsere Ärzte sind schon zum wiederholten Mal aus Ostrau. Sie erforschen dabei die Wirkung sowohl der extremen klimatischen Bedingungen als auch der Trennung von Familien und Freunden auf die Polarforscher. Über sie und die Technische Universität in Prag sowie die Akademie der Wissenschaften arbeiten wir zudem mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA zusammen. Da geht es um die psychische Gesundheit der Expeditionsteilnehmer. Die Ergebnisse lassen sich für die Eroberung des Weltraums nutzen. Das heißt, wir helfen, neue Methoden zu entwickeln oder testen bereits vorhandene Methoden für Astronauten aus.
Die Forschergruppe, die sich in der Gregor-Mendel-Polarstation einrichten wird, bleibt dort 2,5 Monate und kommt erst Mitte März zurück nach Tschechien. Die kleinere Gruppe besucht Nelson Island hingegen nur 4 Wochen lang.
Soweit der Beitrag von Telianza und soweit das Tagesecho. Sie hören weiter Radio Prag International, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. In unserem Programm geht es weiter. Mit Spannung erwarten wir, was das gerade begonnene Jahr 2025 bringt. Im heutigen Sprachkurs wollen wir aber noch einmal vom alten Jahr Abschied nehmen. Sich verabschieden heißt
rozloučit se.
Ein Wortgefüge für Abschied nehmen gibt es im Tschechischen nicht. Der Abschied ist
rozloučení.
Eine Feier, die man zum Abschied veranstaltet, wird bezeichnet als
rozlučka.
Zumeist wird das Wort in Verbindung mit einem Junggesellenabschied gebraucht, also einer Feier kurz vor der Hochzeit, bei der man sich von der Freiheit verabschiedet.
Rozlučka se svobodou.
Das Begräbnis wird hingegen bezeichnet als der letzte Abschied.
Poslední rozloučení.
Wenn jemand in Tschechien auf Englisch weggeht,
odejít po anglicku,
bedeutet das, dass er unauffällig, eben ohne Verabschiedung, eine gesellschaftliche Zusammenkunft verlässt. Er verduftet,
vypařit se,
oder stiehlt sich davon,
vykrást se.
Interessant ist dabei, dass die Engländer selbst ein grußloses Verlassen als French Style bezeichnen. Auch im Deutschen ist mitunter davon die Rede, dass sich jemand auf Französisch empfiehlt. Häufig spricht man auch vom polnischen Abgang. Im Gegensatz zu dieser Form des Abschieds steht die Redewendung die Tür zuschlagen.
Prasknout dveřmi.
Eine Person verlässt dabei den Raum, indem sie Aufruhr verursacht, beispielsweise nach einem Streit. Mit der Verabschiedung sind konkrete Grüße verbunden. Im Brief verabschiedet man sich im Tschechischen meistens mit der Floskel mit Gruß.
S pozdravem.
Mit freundlichem Gruß.
S přátelským pozdravem.
Oder mit herzlichem Gruß.
Se srdečným pozdravem.
Am Ende einer persönlichen Begegnung sagt man in der Regel auf Wiedersehen.
Naschledanou.
Und unter Freunden.
Ahoj.
So grüßt man sich aber nicht nur bei der Verabschiedung, sondern auch beim Treffen. Veraltet klingt heute schon
s Bohem,
ursprünglich ein Gefüge aus mit
s
und Gott.
Buch.
Das deutsche Äquivalent wäre in etwa leb wohl. Im Radio verabschiedet man sich häufig mit auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Soweit der heutige Sprachkurs. Jesenicko heißt die Region im nordwestlichen Zipfel des tschechischen Teils Schlesiens. Historisch betrachtet liegt diese Gegend auf dem Gebiet des ehemaligen Kronlands Österreichisch-Schlesien. Geografisch gesehen gehört sie zum Altvatergebirge, also dem Gebirgszug der Ostsudeten mit dem höchsten Berg Pradět, auf Deutsch Altvater. Der Historiker Matěj Matela erzählt über seine Spurensuche nach Schicksalen ehemaliger deutscher Bewohner in den bergigen Gegenden. Im Mittelpunkt steht die Neubesiedlung der Region nach der Vertreibung. Jitka Mladková hat sich mit Matela getroffen. Sie hören einen Beitrag vom April vergangenen Jahres.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Der 32-jährige Ethnograf und Historiker Matěj Matela folgte nach seinem Hochschulstudium in Prag dem Ruf seiner Heimat am Nordrand des Altvatergebirges. Selbst in Vrbnofrühe Würmtal geboren, nahm er eine Stelle am Heimatkundlichen Museum von Jeseník an. Dort befasst er sich mit dem Kulturerbe der deutschsprachigen Bevölkerung, das nach deren Vertreibung aus dem kollektiven Gedächtnis der Tschechen gelöscht werden sollte. Die neuen kommunistischen Machthaber in der Tschechoslowakei setzten nach dem Zweiten Weltkrieg dafür entsprechende Richtlinien in die Praxis um. Kurz nach der Vertreibung von Zehntausenden Deutschen aus der Gegend des Altvatergebirges wurden viele Ortschaften tschechisch umbenannt, deren deutsche Namen seit Jahrhunderten bekannt waren. Ähnliches galt auch für weitere geografische Namen. So wurde etwa die Bezeichnung Sudeten aus dem tschechischen Sprachgebrauch beseitigt und durch das Wort Grenzgebiete ersetzt. Wie aber hatte sich noch vor dem Krieg die Bevölkerung auf dem Gebiet des heutigen Bezirks Jesenicko zusammengesetzt? Matěj Matela führt aus.
Tady bylo snad ani ne procento možná. Tady Jesenicko bylo jedna z opravdu z nejněmečtějších oblastí celých Sudet.
Der Anteil der Tschechen an der Gesamtbevölkerung in dieser Region entsprach knapp 1%. Nach 1918, als die selbstständige Tschechoslowakei gegründet wurde, kamen nur noch einige wenige Tschechen als Beamte hinzu. Der hiesige Bevölkerungsanteil der ethnisch deutschen Muttersprachler galt als einer der zahlenmäßig höchsten im gesamten Sudetengebiet. In den weiter östlich gelegenen Regionen des Altvatergebirges, wie zum Beispiel in den Gegenden von Schumperk bzw. Schönberg oder Opava bzw. Troppau, stieg hingegen die Zahl der Tschechen zunehmend an.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es im tschechischen Landesteil des Staates zu den größten Bevölkerungsverschiebungen in der Geschichte dieser Region. Es begann die Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung. Dabei wurde nach gewissen Kriterien vorgegangen.
Ta míra vysídlení závisela hodně na geografických podmínkách.
Der Umfang der Aussiedlung hing in unserer Region mit den konkreten Standortbedingungen zusammen. Je niedriger der jeweilige Ort oder die konkrete Immobilie lag, umso höher war der Anteil der ausgesiedelten Deutschen. Zu den Kriterien, die von den Behörden in Erwägung gezogen wurden, zählte neben diesem Faktor der Lage auch die Frage nach der Fruchtbarkeit des Bodens, also die Möglichkeit landwirtschaftlicher Nutzung. Das galt allerdings nicht in höher gelegenen Gebieten. Zum Beispiel in der Ortschaft Vidli, auf Deutsch Gabel, unweit meiner Heimatstadt Vrbno, durften 40% der deutschsprachigen Bewohner bleiben.
40% původního obyvatelstva, protože úřady věděli, že to nikým nezalidní.
In unmittelbarer Folge der Vertreibung wurden einzelne Gebiete auch neu besiedelt. Die Machthaber wollten damit auch eine neue kollektive Identität vor Ort schaffen. Matěj Matela verweist in diesem Zusammenhang auf einen grundlegenden Unterschied zwischen der Neubesiedlung der Sudetengebiete in Böhmen sowie in Schlesien und Mähren.
Do českých Sudet po válce mířili zejména tedy Češi z Polabí, z jižních Čech a ty oblasti.
In den früher von Deutschen bewohnten Grenzgebieten Böhmens siedelten sich Tschechen aus dem Binnenland, wie zum Beispiel aus dem Elbgebiet oder aus Südböhmen an. Ziemlich bald zeigte sich aber, dass es nicht so schnell wie von den Behörden gelang, die Vertriebenen durch eine entsprechende Zahl an Neusiedlern zu ersetzen. Nach Tschechisch-Schlesien kamen daher auch Menschen aus weiter entfernten Gebieten, aus der Slowakei, Polen, Ungarn, später sogar aus Rumänien und Griechenland. Des Weiteren waren es Tschechen aus dem westukrainischen Wolhynien, deren Vorfahren vor langer Zeit dorthin ausgewandert waren. Die meisten verließen ihre Heimatregion in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Selten hatten sie jedoch eine konkrete Vorstellung davon, was auf sie in Schlesien wirklich zukommt. Wie sich früher oder später zeigte, kamen manche von ihnen zum Beispiel nicht mit dem rauen Gebirgsklima zurecht. Andere waren wiederum enttäuscht, weil sie keine gute Arbeit fanden oder keine passende Unterkunft erwerben konnten. Zugleich aber bestand wenig Interesse an Bauernhöfen in höher gelegenen Ortschaften, die relativ geringe Bodenproduktivität versprachen. Obendrein tauchten auch sogenannte Goldgräber auf, also Nutznießer, die es nur auf einen schnellen materiellen Gewinn abgesehen hatten, um sich dann genauso schnell wieder aus dem Staub zu machen.
To je jako velký fenomén těchto zlatokopů, takzvaných, kteří sem přicházeli jenom proto, aby vybrali a odcházeli.
Viele Neuankömmlinge gingen wieder. Ein Teil von ihnen probierte es in anderen Gebieten der Tschechoslowakei. Doch auch ohne sie wurde der Bezirk Jeseník zu einem echten Schmelztiegel verschiedener Sprachen, Kulturen und Gewohnheiten. Die Neusiedler veränderten maßgeblich das Bild und die sozialen Strukturen. Die neu zusammengewürfelte Gesellschaft verfügte allerdings nicht über das kollektive Gedächtnis der früheren alteingesessenen Bewohner. Und sie identifizierte sich nicht mehr mit Schlesien als historischer Region. Aber schon vor der tatsächlichen Machtübernahme durch die Kommunisten im Februar 1948 wurde damit begonnen, an einem neuen Narrativ zu arbeiten. Das heißt, die Geschichte wurde umgedeutet. So verschwanden zum Beispiel die früheren sudetendeutschen Mitbürger schlagartig nicht nur aus den Lehrplänen für den Schulunterricht, sondern generell aus dem öffentlichen Diskurs. Das Thema wurde tabu. Nach der politischen Wende von 1989 in der Tschechoslowakei war es aber auch nicht möglich, in Kürze gleich mit allen Tabus zu brechen. Anders war dies dann erst für die Generation des 1992 geborenen Matěj Matela. Er entschied sich nach seinem Studium und der Rückkehr aus Prag, den Fokus gerade auf die jahrzehntelang verdrängte sudetendeutsche Geschichte zu richten. Dabei wolle er keineswegs die Zeit vor 1945 idealisieren, sehe dort aber auch Positives als mögliche Inspiration für die Gegenwart, unterstreicht der Historiker. Vor 2 Jahren veröffentlichte Matela sein erstes Buch. Es trägt den Titel Zvonik z Cukmantlu, auf Deutsch der Glöckner von Cukmantl. Von diesem hatte er im ersten Teil seines Gesprächs für Radio Prag International erzählt. Aufgrund seiner Recherchen in alten Kirchenbüchern und Ortschroniken, die zumeist in Schwabacher Schrift verfasst wurden, holte er 20 deutschsprachige Schlesier mit interessanten Biografien aus der Vergessenheit. Ob Künstler oder Handwerker, Wissenschaftler oder Arbeiter, Matela bezeichnet sie alle als bedeutende Persönlichkeiten. Derzeit arbeitet der Historiker an einem weiteren Buch mit 20 Porträts und auch dieses soll offenbar nicht sein letztes sein. Zudem will er nach wie vor Beiträge für kulturhistorische Fachmagazine schreiben. Sein Engagement begründet Matěj Matela so.
Naplňuje mě to dost vracet tomu regionu, kde jsem vyrostl a kde žiju.
Für mich bedeutet es viel, dass ich in der Region, in der ich geboren wurde, aufgewachsen bin und nun auch mit meiner Familie lebe, etwas von ihrer Geschichte zurückgeben kann, was ihr infolge historischer Begebenheiten entzogen wurde. Meiner Meinung nach wissen immer mehr Menschen hierzulande, dass man nicht mehr alles, was deutsch war, grundsätzlich als schlecht verurteilen kann. Jahrhundertelang wurde die hiesige Landschaft überwiegend von einer deutschsprachigen Bevölkerung bewirtschaftet und kultiviert, die im Prinzip nicht anders war als die tschechische oder die polnische Bevölkerung. Wenn man zum Beispiel in der tschechischen und der deutschen Presse von Anfang des 20. Jahrhunderts blättert, stößt man praktisch auf die gleichen zugespitzten Animositäten gegenüber der anderen Ethnie sowie auf lügnerische Behauptungen. Zugleich aber liest man dort ebenso Artikel über ähnlich inspirierende Schicksale oder über positive Schritte zur Annäherung beider Nationen.
Vidíte tam nějaké pozitivní kroky k zblížení těch dvou národů.
Die Denkweise, der nach die einen böse seien, die anderen aber gut und daher das Recht auf ihrer Seite hätten, hält Matela auch beim Blick auf die Ländergemeinschaft der EU für überholt. Als Historiker und Buchautor wolle er in diesem Sinn einen Beitrag dazu leisten und habe daher bis zu seinem Lebensende viel zu tun, sagt der junge Mann.
Und das war's im heutigen Programm von Radio Prag. Am Mikrofon begleitet hat Sie diesmal Markéta Kachlíková. Sie hörten die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.